Das hat mich schon sehr geprägt. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Kontakt eben nicht verlieren, weil wir, glaube ich, dadurch einige Probleme vielleicht verhindern können, die gerade gesellschaftlich passieren bezüglich der Nachhaltigkeit. Es war eine relativ lange Vorgründungsphase, ja, was einfach daran liegt, dass das jetzt kein Geschäftsmodell war, was jetzt total auf der Hand liegt, wo du jetzt einen wahnsinnigen Support bekommst. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich darauf nicht so nicht gehört und ich glaube, war gut, weil sonst wäre es nicht entstanden. Und
hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Tilman Vorhoff, mein Name. Ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist, wenn wir uns hier gemeinsam inspirieren lassen von Menschen, die ins kalte Wasser gesprungen sind und ihre Ideen umgesetzt haben oder gerade dabei sind, auch umzusetzen. Ich versuche hier in diesem Podcast herauszufinden, wie genau sie das geschafft haben, wie sie rangegangen sind, wie sie es vielleicht auch finanziert haben. Und falls du also auch andauernd Ideen hast und die aber irgendwie ungenutzt bleiben oder du nach einem Jahr feststellst, oh, schon wieder nicht angegangen, diese Idee auch mal umzusetzen, dann könnte dieser Podcast spannend für dich sein. Diese Woche ist dabei Christoph Schmitz. Er hat mit ACCA die Version mehr Wertschätzung für Lebensmittel zu schaffen und fängt dabei den Kleinsten bei uns an, in den Kitas und den Schulen. Ich bin neuerdings auch bei TikTok, also wenn du da auch bist, dann guck gerne da mal vorbei. Da gibt es auch mal ein paar Ausschnitte aus den Podcasts, noch viel kürzer als sonst vielleicht bei Instagram und so weiter. Und Hinweis, wie gesagt, auf die Playlist Heiße Songs, die korrespondierende Playlist zum Podcast, wo es inspirierende Musik gibt, die mich und meine Gäste inspiriert hat in verschiedenen Momenten. Ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß und wertvolle Inspiration von Christoph. Ja, hallo lieber Christoph.
Hi, Tilman, freut mich.
Ja, freut mich auch. Sehr schön, dass das klappt. Und ich freue mich auch heute mehr über den ACCA kennenzulernen, beziehungsweise ACCA, dein Startup, beziehungsweise mittlerweile kann man es vielleicht auch gar nicht mehr als Startup im klassischen Sinne bezeichnen. Ihr seid ja schon relativ groß geworden und auch schon lange dabei. Wir machen mal so eine kleine Bestandsaufnahme, wo ihr gerade heute aktuell steht, bevor wir dann so ein bisschen in der Zeit zurückgehen und zu den Anfängen zurückgehen von ACCA, so heißt er ja heute. Wir sprechen gleich nochmal darüber, wie ihr am Anfang hießt und so weiter und so fort. Aber wo seid ihr heute? Ich weiß, ihr seid in Berlin, sitzt in der Malzfabrik und erzähl mal ein bisschen kurz was so Größe Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wie viel Schulen bedient ihr gerade, das, was ihr wirklich macht, da kommen wir auch gleich noch rauf, aber ihr versucht die Begeisterung des Ackers sozusagen an Schulen zu bringen. Gib mal ein kurzes Bild davon, von eurem aktuellen Status quo.
Ja, sehr gerne. Genau, also unsere große Vision ist mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in der Gesellschaft. Dementsprechend sind wir gar nicht nur an Schulen und Kitas, auch wenn das so unsere Wurzel ist und auch jetzt noch unser Leuchtturm mit der Gemüseakademie und den Ackerrackern. Das sind unsere beiden Bildungsprogramme jeweils für die Schule und die Kita. Aber wir arbeiten auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit unserem Programm der Ackerpause oder auch mit Mieterinnen und Mietern und auch mit Privatpersonen, mit unserem Alte-Sorten-Programm Black Turtle. Also damit erreichen wir schon ganz verschiedene Gesellschaftsschichten. Und genau das ist unsere große Mission, dass wir eben begeistern wollen, einzigartige Erlebnisse schaffen wollen, die am Ende auch hängen bleiben und sich auch in verändertes Handeln übertragen lassen. Und dazu entwickeln wir innovative Konzepte und setzen die auch um. Und das ist, glaube ich, auch ein großer USP und eine große Stärke von uns, dass wir da eben auch eine sehr hohe operative Power mitbringen, um das eben auch jetzt für uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz dann halt auch umzusetzen. Genau, wir sind ein gemeinnütziger Verein, haben dann noch insgesamt drei weitere Organisationen in der Schweiz, in Österreich und eben für die Ackerpause noch eine eigene GmbH. Insgesamt sind wir, kratzen wir gerade an den 200 Mitarbeitern, sind so ungefähr 190 aktuell und sind von vornherein auch sehr dezentral aufgestellt. Also die Malzfabrik ist zwar so unser Headquarter, wo ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter zugeordnet ist, aber wir sind über ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz auch verteilt, haben Regionaloffices und sind auch in Regionen unterteilt, wo wir mit eben unsere Programme dann auch umsetzen. Und dementsprechend sind wir, kann man uns überall auffinden. Zusätzlich haben wir mittlerweile knapp 500 auch Acker-Coaches. Das sind Honorarkräfte und Ehrenamtliche, die über eine hohe Kompetenz im Bereich Gartenbau verfügen und sehr stark die Pflanzung und die Pflanzworkshops und die Fortbildungen vor Ort mit den Schulen und Kitas durchführen und für uns natürlich auch eine sehr starke Flexibilität mitbringen, diese Programme dann umzusetzen. Genau, und unser großes Ziel mit dem Bildungsprogramm ist, dass wir es schaffen wollen, dass es eigentlich normal wird, dass jedes Kind in Deutschland eigentlich während der Schul- oder Kita-Laufzeit dann erlebt, wie die eigenen Lebensmittel entstehen und auch wie Natur funktioniert. Und daran arbeiten wir jeden Tag.
An wie vielen Schulen seid ihr ungefähr so aktiv? Mal über den Daumen gepeilt.
Ja, das ist relativ konkret, kann ich das machen. Das sind nämlich 1253, glaube ich, aktuell. Status quo von heute. Da werden auch noch ein paar dazukommen im Laufe der nächsten Monate. Genau, das teilt sich ungefähr zwei Drittel, ein Drittel auf Schule und Kita auf. Und und das sind aktuell, für dieses Jahr sind das ungefähr 55.000 Kinder, die quasi die Bildungsprogramme durchlaufen und mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel mit den eigenen Händen erleben.
Erstmal wow, das ist eine ganz schöne Menge, also 55.000 Kinder, die verteilt auf über 1200 Kitas und Schulen sozusagen an den Programmen teilnehmen, knapp 200 Mitarbeiter, also schon ein großes Unternehmen. Jetzt wollen wir ein bisschen zurückreisen in der Zeit, so ein bisschen an die Anfänge zurückkommen, wie das alles eigentlich gestartet hat. Denn am Anfang war es ja erstmal nur du und eine Idee. Ich weiß, du kommst so bist auf dem Bauernhof auch groß geworden, bist landschaftlich geprägt, hast ja auch dann in deinem Studium Agrar- und Wirtschaftswissenschaften das Element Landwirtschaft auch noch mit dabei gehabt und hast dann promoviert am Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Dann war es 2012 während deiner Elternzeit, Geburt deiner Tochter, dass diese Idee von einem Bildungsprogramm für Schulen mit dem Element Acker dich gefunden hat oder du dich auf die Suche gemacht hast. Nimm uns mal mit in diese Zeit. 2012. Wie kam es dazu, dass du auf einmal diese Idee hattest?
Ich hatte immer schon so zwei Herzen in meiner Brust pochen. Also das eine ist dieses Wissenschaftlerherz, was mich einfach sehr interessiert hat, die Fragen so zu ergründen und auch sich mit den großen Fragen, wie wir das am Potsdam-Institut gemacht haben, zu beschäftigen, wie der Klimawandel die Landwirtschaft beeinflusst und umgekehrt und was wir da tun können. Und auf der anderen Seite war ich auch immer schon gerne Unternehmer, habe schon als Kind und Jugendlicher ein Unternehmen gegründet. Und wir haben bei uns Weihnachtsbäume verkauft oder ich habe das gestartet und das hat sich so bis ins Studium getragen, sodass es auch mein ganzes Studium finanziert hat und das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Hab dann auch ein Sozialunternehmen in Ghana gegründet und deswegen waren es immer so diese zwei Felder und mit der Geburt von meiner Tochter habe ich mich halt sehr stark auch, das ist natürlich ein wahnsinniger Moment und eine wahnsinnige Zeit, wo ich dann auch gleichzeitig auch meine Promotion quasi abgeschlossen habe, wo man natürlich auch viel über die Zukunft nachdenkt. Und ich habe auch viel über die Zukunft meiner Tochter nachgedacht und wie sie eigentlich aufwächst. Ich bin, wie du schon gesagt hast, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mitten in der Natur groß geworden und kannte das nicht anders. Und sie wird deutlich urbaner aufwachsen und eben nicht mit dem direkten Kontakt zur Landwirtschaft. Das hat mich schon sehr geprägt. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Kontakt eben nicht verlieren, weil wir, glaube ich, dadurch einige Probleme vielleicht verhindern können, die gerade gesellschaftlich passieren bezüglich der Nachhaltigkeit. Und so kam die Frage aus, wie lernt jetzt meine Tochter und wie lernen die 99% anderen Kinder, die eben nicht auf dem Bauernhof groß werden, wie lernen die das Thema und wie lernen die diese Wertschätzung für Natur und Lebensmittel kennen? Und da ist man natürlich ganz schnell bei der Schule und Kita als der Ort, wo das dann halt auch sehr demokratisch passieren kann und auch jeden und jede erreichen kann und nicht nur die einen Garten haben. Und da habe ich mir das angeschaut und da gab es nicht so viel, was da angeboten wird. Das hängt oft an einer individuellen Lehrkraft, die dann sagt, ich bringe das Thema voran, ich bin selber leidenschaftliche Gärtnerin oder Gärtner und initiiere so eine Schulgarten-AG.
Hast du dann da quasi konkret nach bestimmten Schulen sozusagen geguckt und geschaut, welche Schule hat jetzt oder welche Kita macht denn irgendwie sowas auch in die Richtung Landwirtschaft? Oder was meinst du mit verschiedenen Optionen?
Ja, genau. Also ich habe das schon, ich habe dann quasi eine kleine wissenschaftliche Arbeit dazu gemacht, zu dieser Idee. Noch gar nicht so unter dem krassen Hintergedanken, dass daraus später mal eine Organisation oder ein Unternehmen entsteht. Und habe mir das eben da angeschaut und da gibt es verschiedene Studien dazu, wie viele Schulgärten es in Deutschland gibt, was es auch sonst für Angebote gibt, und das habe ich quasi alles analysiert und mir angeschaut und dachte, okay, das ist eigentlich recht wenig und wird immer weniger vor allen Dingen auch. Genau, und dann kam dann so auch natürlich geprägt von zu Hause, wo wir immer wieder Schulklassen bei uns auf dem Hof hatten, auch natürlich der Gedanke, okay, ist das jetzt eigentlich die Lösung, dass wir jetzt die Kinder einmal im Jahr auf den Hof bringen und denen zeigen, ja, wie groß die Trecker sind und dass die Kartoffeln eben nicht auf den Bäumen wachsen? Oder ist das eigentlich nur so der Tropfen auf den heißen Stein und wir brauchen das eigentlich, wir brauchen eine ganz andere Grundlage und drehen das Ganze um? Also bringen nicht die Kinder zum Acker, sondern den Acker zu den Kindern. Und das ist eigentlich die Basisidee hinter der Gemüseakademie, dass wir es integrieren in ihren Schul- und Kita-Alltag und sie es wirklich den gesamten Prozess von Anfang bis Ende selber erleben und selber tun, also mit den eigenen Händen quasi das ermöglichen, dass am Ende aus dem ja, kleinen Samenkorn eine fertige Möhre wird. Und das ist genau die Grundidee, die mich dann da angetrieben hat.
Also nicht nur Theorie, sondern auch, wie kriegt man die Praxis vor allem dann auch an die Schule?
Ja, und es ist am Ende exemplarisch natürlich für viele Kreisläufe, für viele wirtschaftliche oder natürliche Kreisläufe, die wir haben. Und anhand der Lebensmittel ist es natürlich am eindrücklichsten und am besten zu erfahren, auch für die Kinder. Und das kann man natürlich sehr, sehr gut auf andere Nachhaltigkeitsthemen übertragen. Und genau das tun wir auch in unserem Curriculum, was die Kinder dann auch über das Jahr dann auch in der Theorie bekommen, sodass es am Ende ein sehr gutes Fundament ist, um überhaupt am Ende auch zu erwarten können, dass sich Kinder auch nachhaltig verhalten und konsumieren.
Das heißt, du hast dich jetzt in deiner Elternzeit damit beschäftigt, hast das sozusagen wissenschaftlich auch angegangen, weil du einfach vom Herzen auch Wissenschaftler bist, und hattest aber auch die Eindrücke aus deiner Zeit, wie du groß geworden bist, und hast gemerkt, okay, eigentlich ist das auch was eigentlich in den Städten auch noch viel mehr präsent sein muss. Wie kam es dann dazu, also wie war so deine Entscheidungsfindung, dass du dann sagst, okay, das ist eine Idee, aber die will ich jetzt selber auch umsetzen.
Ja, also man muss dazu sagen, ich war in der Tat nicht so auf der Orientierungssuche, dass ich jetzt irgendwas verändern muss. Also ich war mega happy. Das Institut ist super renommiert. Man hatte als Doktorand da super viele Publikationen. Das war eigentlich der perfekte Start in eine Wissenschaftskarriere. Und das war eigentlich auch das, was ja alle erwartet haben und ich auch eigentlich erwartet habe, so, ne? Und
also dein Plan war eigentlich, noch länger an dem Institut auch zu bleiben, irgendwann vielleicht auch Professor
genau,
zu machen.
Das ist der Weg, der dann zumindest das wäre zumindest das Ziel gewesen, und auf dem Weg hätte man sich dann begeben, und das waren eigentlich alles perfekte Voraussetzungen dafür. Genau, deswegen kam das nicht daher, sondern es kam wirklich von diesem Problem und diesem Interesse zu sagen, okay, da muss es doch eine Lösung geben. Und das hat sich dann, ich bin dann nach dieser wissenschaftlichen Arbeit, das war während der Elternzeit, wo ich dann halt auch ein bisschen Auszeit hatte, bin ich ja wieder ans Institut, aber es hat dann irgendwie so unter den Fingernägeln gekribbelt, und ich musste das irgendwie ausprobieren, und hab dann mit meiner Schwester gesprochen, die ist Lehrerin an der Grundschule, und habe dann mit ihr im Prinzip so eine Art Pilot der Gemüseakademie, damals hieß es dann auch noch School Farm, samstags vormittags mit 16 Kindern durchgeführt. Alles natürlich auch sehr improvisiert, aber eben auch schon mit dem ja, Basisgedanken, die Kinder an die Landwirtschaft heranzuführen, und das eben durch das eigene Anbauen von Gemüse. Genau, und eine Anekdote, die symbolisiert das eigentlich ganz gut, wie das damals halt war. Wir sind zu der ersten Stunde gefahren, ich hatte drei Jungs dabei und habe sie gefragt, was sie denn eigentlich jetzt erwarten von uns, dass wir sie jetzt hier samstags auf den Acker bringen. Und da meinte einer, Tim, nur ganz trocken, ja, ich bin Gamer, kein Bauer. Und das war sowas, wo ich dachte so, wow, das ist echt ein dickes Brett, und vielleicht müssen wir schon vorher jetzt hier beenden, bevor das ganze Experiment überhaupt durchgeführt ist. Aber am Ende ist so gekommen, dass Tim sogar das zweite Jahr mitgemacht hat, total begeistert war. Ich habe ihn auch 5 Jahre später nochmal getroffen, und er hat erzählt, wie prägsam das ganze Erlebnis auch für ihn war und wie es ihn auch nachhaltig beeinflusst hat. Und genau, darum geht es eigentlich am Ende. Und das haben wir schon spüren können mit diesem Experiment, dass da ein Potenzial da ist. Und so kam dann auch wirklich dann die Idee auf, das größer zu denken und auch in einem, ja, in einer Organisation zu denken. Und
Habt ihr, also du hast ja gesagt, also ihr bringt ja den Acker in die Schule. Wie muss ich mir das bei diesem Pilotprojekt vorstellen? Also du bist ja wahrscheinlich nicht mit einem großen Anhänger mit einem Acker drauf zur Schule gefahren, und oder hast auch mal ganz kurz spontan mal in der Schule irgendwo hinten was umgegraben und einen Acker
nein.
aufgebaut, sondern wahrscheinlich irgendwo erstmal dann zum Bauernhof. Also schon noch das alte Konzept, was du ja gerade auch schon genannt hattest. Man geht irgendwie einmal im Jahr vielleicht,
Ja.
wenn es passt, mit der Schule auf dem Bauernhof und guckt sich den Bauernhof an. Das war sozusagen auch das Pilotprojekt, noch nicht der Acker direkt an der Schule sozusagen, aber einfach mal ja, anders auf den Bauernhof fahren und sozusagen das Bildungsprogramm so ein bisschen mal zu testen.
Ja, genau. Also wir haben uns dann einen Hof ganz in der Nähe ausgesucht, dass es nicht zu weit ist. Aber genau, das ist der Punkt, dass wir dann auch relativ schnell gemerkt haben, das ist jetzt kein Konzept, was funktioniert, wenn die Kinder lange unterwegs sind. Das heißt, der Acker muss wirklich in Schulnähe sein. Wir haben jetzt auch noch solche Kooperationen mit Landwirten und Landwirtinnen, die in der Nähe einer Schule liegen oder einer Kita liegen. Aber grundsätzlich haben wir Flächen, die entweder auf dem Schulgelände oder direkt daneben liegen. Und genau das war zum Beispiel auch eine tolle Erkenntnis. Und so gab es natürlich super viele Learnings aus diesem frühen Piloten. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, das einfach früh auszuprobieren und nicht zu lange darüber nachzudenken und zu grübeln. Ja, frühes Testen. Und genau, und da ist dann der Gedanke entstanden, okay, das kann man dann auch größer denken. Und dann war es natürlich auch ein schwerer Moment, dann nochmal diese wirkliche Entscheidung zu treffen und gerade mit einer neu gegründeten Familie dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich in dieses Abenteuer rein, gründe einen gemeinnützigen Verein. Also du kannst dir denken, es gab nur Kopfschütteln, weil das andere ja, wie gesagt, sehr aussichtsreich war und auch sehr sinnvoll. Es war ja auch nicht der sinnlose Job, was du heute jetzt auch oft findest, dass jemand irgendwie von Unternehmensberatung rausgegangen ist, um was Sinnvolles zu machen. Das gab es ja bei mir nicht, sondern es war mega sinnvoll, was ich schon vorher gemacht habe. Und dadurch, ja, war das gar nicht so ein einfacher Schritt, aber irgendwo in mir drin war es klar. Und meine Frau hat irgendwann gesagt, hör mal, du musst es machen, sonst wirst du hier unglücklich. Und ich war damals 29, also wenn das in die Hose gegangen wäre, nach ein paar Jahren, dann hätte ich schon noch einen Job gefunden. Und das hat am Ende den Ausschlag gegeben, zu sagen, okay, mal machen.
Okay, also du hast dieses Gefühl in dir gespürt, das muss ich jetzt machen, da führt jetzt kein Weg dran vorbei, auch wenn der andere Teil sehr aussichts, also die, ne, Arbeit im Institut auch sehr aussichtsreich ist und ja eigentlich auch schon immer so mein Plan war und der ja auch bis jetzt gut funktioniert, Promotion jetzt auch fertig gemacht, die nächsten Schritte können kommen, und das hat ja auch inhaltlich Spaß gemacht, und es war auch sinnvoll sozusagen, ich weiß nicht, ne, wie du sagtest, Beratertätigkeit und nur Excel-Tabellen ausfüllen, sondern hatte ja auch einen gewissen Sinn. Trotzdem hast du dich jetzt dann dafür entschieden, okay, ich mache das jetzt, ich traue mich, weil das auch Bestärkung aus dem familiären Umfeld letztendlich. Wieso dann ein Verein? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten auch, ne? Das wäre jetzt mal so eine Frage, die ich gerade hätte. Warum hast du dann dich für den Verein entschieden?
Es war ja klar, dass es gemeinnützig ist, weil wir im Bildungsbereich unterwegs sind. Das war auch, also für mich kam auch nicht in Frage, so irgendwie ein For-Profit-Unternehmen damals zu gründen. Dafür wäre ich da auf jeden Fall nicht rausgegangen aus der Wissenschaft, sondern es war schon klar, dass es ein Sozialunternehmen wird. Es war aber auch klar, dass wir keine klassische NGO gründen wollen, die irgendwie nur auf Spenden basiert agieren kann, sondern es musste Nachhaltigkeit auch in dem Finanzierungskonzept drin sein. Und dann gab es eigentlich nur zwei Optionen, GmbH oder ein Verein. Und wir haben uns dann für den Verein entschieden, weil der auch einfach nochmal eine höhere Credibility hat. Auch gerade an Schulen und Kitas, wo das natürlich auch mit Unternehmen etwas kritisch gesehen wird. Und so haben wir dann eine ganz gute Struktur gefunden, wo wir auch immer noch sehr glücklich sind, dass wir es damals so gemacht haben. Genau, und haben das dann 2014 gegründet.
Du hast dir ja auch noch zwei Mitgründerinnen sozusagen mit ins Boot
Ja.
geholt und die auch irgendwie ja, von der Idee angesteckt. Was waren dann eure ersten Schritte?
Also das Erste war erstmal, habe ich auch relativ früh gesagt, okay, das werde ich jetzt nicht alleine gründen. Ja, ich komme nicht aus dem Bildungsbereich jetzt so, habe da jetzt keinen fundierten Hintergrund. Und auch das Thema Kommunikation war mir schon von Anfang an sehr wichtig. Ja, wir wollen da so ein bisschen aus diesem Schulgarten auch aus der verstaubten Ecke rausholen. Wir haben immer relativ früh diesen Leitsatz gehabt, The Teacher is our Hero. Also wir wollten, dass der Lehrer oder die Lehrerin dann sehr stolz mit unserem grünen Gemüseakademie-Ordner durch das Lehrerzimmer geht und sagt, okay, guck mal, was ich hier für ein innovatives Bildungsprogramm habe. Ne? Und das spielt der Inhalt eine Rolle und das spielt aber auch die Kommunikation eine Rolle. Und so sind dann Johanna und Julia dazu gekommen, die beide das genau abdecken. Genau, und so haben wir das dann gegründet. Und der erste Schritt war dann natürlich, es gibt nicht den ersten Schritt, sondern es sind viele Bälle auf einmal natürlich, die man in der Luft halten muss, dass wir gucken müssen, dass wir Pilotschulen finden, dass wir eine Finanzierung aufbauen, dass wir ja die Inhalte erstellen, das Curriculum. Und das waren so die wichtigsten Schritte, die wir da am Anfang gemacht haben.
Wie habt ihr die angesprochene Finanzierung aufgestellt? Also ich hatte hier auch mal die Aileen Möck zu Gast von Die Zukunftsbauer und die hatte auch erzählt, es ist sehr schwierig, irgendwie Stiftungen auch zu finden, die das Ganze unterstützen, vor allem wenn man halt im Bildungsbereich unterwegs ist und so weiter und so fort. Da ist jetzt nicht so viel Geld auf dem Markt wie jetzt für andere Startups zum Beispiel, die irgendwie eine neue technologische Innovation haben und wo dann ganz viel Geld von Investoren und so weiter auch einfach reingesteckt wird. Wie seid ihr da rangegangen? Wie habt ihr es geschafft, dann euch finanziell gut aufzustellen?
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade auch für so ein gemeinnütziges Startup. Wir haben damals über Exist das Stipendium beantragt vom Bundeswirtschaftsministerium, was auch sehr ungewöhnlich war. Ich glaube, wir sind bis heute der einzige gemeinnützige Verein, der jemals ein Exist-Stipendium bekommen hat. Weil sie auch eher Technologie-Startups fördern. Aber wir haben natürlich auch eine Technologiekomponente drin mit unserer digitalen Lernplattform, die für uns auch ein ganz essentieller Teil der Leistung ist, die wir für die Schulen und Kitas erbringen. Und das hat überzeugt und so haben wir dieses Stipendium bekommen, was sehr wichtig war. Und wir haben gleichzeitig auch die eine oder andere Stiftung schon früh überzeugen können, dass das lohnenswert ist, da rein zu investieren und eine Förderung zu geben. Und dann haben wir das Thema Finanzierung schon immer sehr hoch priorisiert, weil das ist, glaube ich, ganz essentiell, dass man sich auch entwickeln kann, dass man sich unternehmerisch entwickeln kann, dass man eine gute Finanzierung hat und nicht immer von der Hand in den Mund lebt. Auch wenn wir das alles ehrenamtlich aufgebaut haben, war es uns auch, also meine Mitgründerin Julia, die kam von Air Berlin und war auch in der Elternzeit, also sie kam auch aus einem super Job. Da haben wir auch irgendwann gesagt, okay, wir müssen halt spätestens nach einem Jahr, das können wir dann halt aus der eigenen Tasche noch hinkriegen irgendwie mit der Familie, aber dann muss auch eine Finanzierung stehen, deswegen haben wir es auch sehr hoch priorisiert. Das war anders als bei meinen Studenten und Schüler-Startups, wo man dann einfach auch mit viel weniger dann natürlich auch rauskommt oder erstmal gar nichts braucht.
Also du meinst jetzt auch vor allem auch, dass ihr euch ein Gehalt auch zahlen könnt und nicht nur quasi die Materialien finanzieren könnt und so weiter und so
fort. Ja, genau. Also dass wir Gehälter zahlen können, dass wir natürlich auch Personal einstellen können. Wir haben ja relativ früh dann ja auch Leute mit einstellen können nach der Gründung dann. Und das brauchst du natürlich, um das aufzubauen und dann auch in einer gewissen Geschwindigkeit aufzubauen. Wir wollten da jetzt auch nicht vor uns hindümpeln und uns nur selber da irgendwie über Wasser halten, sondern wir haben ja auch ambitionierte Ziele gehabt und das war klar, dass wir dafür ein Team aufbauen müssen.
Du hast ja von der Idee, also die hatte ich ja gepackt so inhaltlich und du hast dafür gebrannt, du hast auch direkt ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber du hast auf jeden Fall noch zwei Mitstreiterinnen gefunden, die das Ganze mit dir auch vorantreiben. Wo gab es für dich, wir sind ja hier auch im Podcast, kaltes Wasser, so ein bisschen in die Richtung ist die Frage, wo bist du, was waren so Momente, wo du auch an deine Grenzen gekommen bist oder wo du vielleicht auch ein bisschen Respekt vor hattest, aber wo du dann irgendwann gesagt hast, ja komm, das machen wir jetzt.
Ja, also das kälteste Wasser war mit Sicherheit die Entscheidung, das dann zu machen und sich darauf einzulassen, weil merkst ja auch schon so, es war eine relativ lange Vorgründungsphase, ja, was einfach daran liegt, dass das jetzt kein Geschäftsmodell war, was jetzt total auf der Hand liegt, wo du jetzt einen wahnsinnigen Support bekommst. Das heißt, das musste man sich alles irgendwie so ein bisschen erarbeiten und das war, ja, das war definitiv kalt. Und dann im Laufe der Entwicklung ist natürlich eine spannende Phase, wenn du dann wirklich externe Personen damit reinkriegst, ne? Wo du merkst, okay, jetzt kündigen andere Leute einen Job dafür, dass sie jetzt bei uns arbeiten. Da fühlst du dann auch relativ schnell dann die Verantwortung. Und merkst auch, okay, das Thema Personal, das ist ein größeres, als du denkst. Ja? Und das war mir relativ schnell bewusst und mir war es auch relativ schnell klar, dass ich das sehr, sehr hoch priorisieren werde, weil wir haben jetzt keine besondere technologische Erfindung, die uns jetzt hier am Markt hält, sondern es hängt davon ab, wie gut die Leute hier zusammenarbeiten und welche kreativen Köpfe wir hier alle zusammenkriegen. Und das war von Anfang an wichtig und deswegen haben wir auch sehr, sehr viel in das Thema Kultur reingesteckt, vor allen Dingen an ja, Brainpower und geguckt, dass wir hier einen coolen Laden auch mit aufbauen, wo die Leute gut und gerne sind und es nicht nur an dem Sinn aufhängen. Ja, das ist halt bei NGOs oft der Fall, dann gibt es die Sinnkomponente und die erschlägt alles und erschlägt auch, dass es, weil es schlechte Strukturen gibt oder Hierarchien, die kein produktives Zusammenarbeiten ermöglichen. Das wollten wir nicht. Deswegen arbeiten viele Leute auch primär wegen der Kultur hier und sekundär dann wegen dem Sinn.
Ja, also Kultur hört man immer wieder und sehr oft ist natürlich mit einer der wichtigsten Sachen, was natürlich am Anfang manchmal schwierig sein kann oder auch hinten rüberfallen kann, weil ganz andere Dinge irgendwie brennen und die Aufmerksamkeit brauchen und umso wichtiger ist es dann aber manchmal auch ja den Blick für die Kultur nicht zu verlieren, vor allem wenn man dann vielleicht auch relativ schnell dann auch wächst und da gar nicht vielleicht auch hinterherkommt, dann die Prozesse auch aufzubauen.
Weil du gerade eben nochmal nach kaltes Wasser gefragt hast, also das war auch so ein bisschen so, können wir die Kultur, also ich meine, das hat Vor- und Nachteile, ne? Im kleinen Team kannst du die Kultur auch viel stärker und schneller leben, weil du dich, weiß ich, jeden Tag noch siehst und jeden Tag miteinander Mittag isst und so. Und dann war schon die Frage, das kam dann von außen auch, ja, das funktioniert hier mit euren 20 Leuten noch super, aber wenn ihr mal 50 oder 100 seid, dann wird das schon schwierig. Und das war schon so, ja, wo ich auch Respekt vor hatte und wir haben letztes Jahr ein Retreat mit 100 Leuten gehabt, der ja mega cool war und wo viele auch gesagt haben, die auch schon mehrere mitbekommen haben, dass es der beste war und das war schon sehr schön zu erleben, so dieses Feedback zu bekommen, dass das jetzt nicht unbedingt nur ein Größenthema ist, auch wenn es natürlich eine Herausforderung ist, die Kultur dann auch so weiterzuentwickeln und zu halten.
Ja, jetzt haben wir so ein bisschen drüber geredet, auch ne, wie ist es dann auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen und da auch die Flamme letztendlich zu entfachen für dieses Vorhaben und das ganz große Projekt und die Vision, Landwirtschaft und die Wertschätzung für Lebensmittel auch an Schulen wiederzubringen und in die Bildung zu integrieren. Wie habt ihr es geschafft oder was waren so eure Ansätze auch, um, ich rede mal jetzt auch vom Bereich Acker, die Samen letztendlich dann auch in den Schulen so zu säen, dass ihr letztendlich auch irgendwie am Ende des Tages Kunden und Kundinnen sozusagen hattet, also Schulen, die dann auch sagen, wir möchten das, wir finden das auch wichtig und wir möchten das irgendwie integrieren. Wir haben zwar hier irgendwie mitten in der Stadt keinen Platz für irgendeinen Acker und so, wir können das uns noch nicht ganz vorstellen, wie wir das irgendwie hier hinkriegen wollen. Also, ihr habt es geschafft, letztendlich dann so viele Schulen, wir haben vorhin gehört, ihr seid jetzt schon bei über 1200 Kitas und Schulen, die ihr an Bord habt. Wie habt ihr da die Samen gesät, dass daraus dann ganz viele verschiedene Akademien sozusagen geworden sind?
Also der Schlüssel ist definitiv, dass wir die Pädagogen in den Mittelpunkt stellen. Also wir haben recht früh auch gesagt, okay, die Pädagogen sind unsere Hauptzielgruppe, nicht die Kinder. Ja, die Kinder sind die sekundäre Gruppe und wenn wir das Feuer eben an die Pädagogen bringen, dann werden die das weitertragen. So, ne? Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend gewesen, dass wir uns auch früh immer in diese Rolle und die Person der Pädagogin hineinversetzt haben. Ne? Also meine Schwester war ja Lehrerin, das war mir schon sehr wichtig, dass ich früh mit ihr einen Austausch habe und das hat sich eigentlich so fortgesetzt. Und dadurch wird das Programm, kriegt das eine Qualität, die sie in anderen Programmen so nicht haben oder in anderen Bereichen in ihrem Alltag nicht haben. Und das ist, glaube ich, das, was sie vor allen Dingen motiviert. Und dann kommt natürlich, wovon wir profitieren, ist, dass das ein Thema ist, was immer größer wird. Ja, auch durch Fridays for Future und viele andere Themen, dass sie sagen, okay, Nachhaltigkeit, warum ist das eigentlich nicht in der Bildung verhaftet, warum ist das nicht fest verankert und zwar nicht nur im Buch, sondern ganz praktisch draußen und warum nutzen wir diesen Raum draußen nicht? Auch die Corona-Pandemie hat da vielleicht dem einen oder anderen noch die Augen geöffnet und gesagt, okay, wir haben ja ein tolles Gelände, warum wird das eigentlich pädagogisch nicht genutzt und warum sind wir die ganze Zeit in einem geschlossenen Raum mit den Kindern? Und all das ist natürlich was, wo wir eine Lösung für haben und wo dann wir die Aufmerksamkeit bekommen.
Ich finde es beim Thema Nachhaltigkeit auch super spannend, dass man so mal bei verschiedenen Freunden und Freundinnen, die jetzt auch schon an dem Punkt sind, dass sie halt auch Kinder haben, die teilweise jetzt auch schon in der Kita sind, so zu beobachten, wie die Kinder jetzt auch mehr und mehr in den Schulen Sachen lernen, die sie dann wiederum ihren Eltern beibringen auf dem Bereich der Nachhaltigkeit und da halt auch voll viel Wert drauf legen, dass dass der Müll richtig getrennt wird oder solche Sachen. Von daher absolut wichtig, auch das Thema Lebensmittel dann in den Schulen so präsent und vor allem auch so praktisch zu platzieren und unterzubringen. Denn dadurch brennt sich das ja letztendlich auch nur so ein bisschen. Gut, brennen klingt jetzt so ein bisschen negativ, aber so bleibt es wirklich auch im Gedächtnis. Was heißt das eigentlich? Das sinkt wie aus dem Samen dann, dass da unsere Lebensmittel irgendwie auch entstehen oder auch eine gewisse Wertschätzung dann auch entsteht für die Landwirte, die so in den Nachrichten meistens immer so als die eher negativen Widersacher gegenüber anderen Maßnahmen dastehen. Stichwort Dünger oder sowas. Ich selber habe nur meinen Balkon aktuell, aber finde es ja da auch super spannend zu beobachten, ne? So Chilis anzubauen oder auch Tomaten an sich. Ist ja typische Balkonpflanze auch für den Eigenkonsum. Und hätte das halt super spannend gefunden, natürlich auch schon viel früher da mit dem Thema in Berührung zu kommen. Und hat zum ersten Mal dieses Thema dann in meinem freiwilligen sozialen Jahr so richtig kennengelernt, als ich auf dem Bauernhof zusammen mit behinderten Menschen gelebt habe und diesen bewirtschaftet habe sozusagen. Und wir einfach, wenn das Mittagessen anstand, ist man halt in den Garten gegangen und hat geguckt, was da gerade so aktuell geerntet werden muss. Und das war halt super spannend. Und von daher ist ein super, super Mehrwert, dann sowas auch an die Schulen zu bringen. Ihr seid ja dann nicht mehr bei dem Thema Schule geblieben. Also das war das Thema, womit ihr angefangen habt. Was habt ihr dann noch, und auch so ein bisschen vielleicht auch die Frage, warum habt ihr euch dann noch ausgebreitet auf das Thema? Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, ne? Ihr seid dann auch, Kitas sind dazugekommen, aber ihr seid jetzt auch vom Büro, habt ihr keinen Halt gemacht sozusagen. Wieso und wie habt ihr euch dann dazu entschieden, das euer Angebot sozusagen noch zu erweitern?
Wir hatten ja uns relativ früh dann die Vision mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in der Gesellschaft gegeben, weil wir gesagt haben, warum sollen wir es nur auf das Thema Kindheit oder Schule oder Kita-Zeit beschränken? Und es kam dann auch von der anderen Seite, von der Nachfrageseite. Also der erste Andockpunkt war natürlich die Eltern, weil wir die Wirkung natürlich extrem verstärken können, wenn wir die Eltern mit ins Boot holen. Und wie du gerade schon angedeutet hast, sind die Kinder große Changemaker eigentlich für zu Hause. Sie bringen dieses Thema mit, sind ja am Ende so 60 bis 100 Stunden in der Gemüseakademie, also voller Energie auch für dieses Thema und haben natürlich das Potenzial, dann auch zu Hause einiges zu verändern. Und so fing das dann mit Rezeptkarten an, die wir den Kindern mitgegeben haben, die sie dann mit nach Hause genommen haben, wo sie das Gemüse, was sie geerntet haben, dann auch mit den Eltern zusammen zubereiten konnten. Daraus dann ein Kochbuch entstanden und wir hatten auch so ein kleines Familienprogramm, ein Bohnenabenteuer, was die mit den Eltern zusammen anbauen konnten. Daraus ist dann auch entstanden, dass wir auch andere Privatpersonen erreichen können und die Idee von Black Turtle, wo wir das Thema alte Sorten in die Privatgärten bringen wollen, wo wir, da wärst du auch jetzt eine Zielgruppe von uns, auf deinem Balkon im Prinzip zu sagen, okay, den kann ich auch mit alten Sorten kultivieren und mehr darüber erfahren und da auch zum Sortenerhalt beizutragen. Mit dem Programm Ackerpause kam es eigentlich ähnlich, dass wir ja sowieso mit Unternehmen zusammenarbeiten im Bereich der Förderung und der Partnerschaften für die Bildungsprogramme und dort auch dann die Fragen kamen, okay, können wir das eigentlich mit unseren Mitarbeitern auch machen? Und gibt es da Möglichkeiten, dass die auch sowas erleben? Erstmal die Ursprungsanfrage war dann an Schulen oder Kitas und dann haben wir aber relativ schnell auch die Idee gehabt, okay, das können wir eigentlich auch in den Unternehmen selber machen. Und haben dann so die Ackerpause ins Leben gerufen.
Kannst du dir vorstellen, irgendwann wieder den Switch zurückzumachen zur Wissenschaft? Oder ist das jetzt, hast du das gefunden, wo du so eine große Vision siehst und weißt, okay, da bin ich auch erstmal jetzt für einige Jahre mit beschäftigt, bis wir alle Schulen in Deutschland sozusagen mit dem Programm haben und Schweiz und Österreich?
Ja, da definitiv werden wir da noch ein bisschen beschäftigt sein, bevor wir alle Schulen haben und Kitas und mit Sicherheit gehen uns dann auch die Ideen nicht aus. Deswegen ist das schon eine sehr starke Lebensvision auch. Ich würde aber nie was ausschließen, weil wir auch selbst mit Acker wissenschaftlich tätig sind. Also wir haben ein Wirkungsteam, wo wir jedes Jahr eine sehr ausführliche Wirkungsanalyse machen auf schon fast wissenschaftlichem Niveau, was natürlich auch daran liegt, dass wir ein paar Leute eben aus der Wissenschaft auch bei uns im Team haben und dementsprechend dann eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Und wir haben auch immer wieder Projekte mit Wissenschaft zusammen. Wir haben eine Doktorandin bei uns im Team, die in einem BMBF-Projekt tätig ist. So habe ich immer wieder auch die Verbindung zur Wissenschaft, sodass mir das jetzt nicht total fehlt an der Stelle. Und die große Vision, die wir haben, die ist einfach so wichtig und gesellschaftlich so relevant, dass ich da auch einfach den größten Hebel sehe.
du hast damals in diesem Moment, wo die Idee so zu dir gekommen ist auch, dass, ich meine, das war so ein kleiner Prozess, erst so wissenschaftliche Arbeit darüber und dann irgendwann war die Idee so groß, dass du gesagt hast, okay, ich hänge jetzt meine wissenschaftliche Karriere erstmal an den Nagel, an die Wand und gehe jetzt da all in, hast deinem Bauchgefühl sozusagen gefolgt, hast erstmal nochmal einen kleinen Pilotprojekten ja auch gestartet, um das Ganze auch zu testen. Hast du noch einen weiteren Tipp neben diesen beiden, ne? Folgt deinem Bauch und wenn man so ein Gefühl hat für so eine Idee, dass man dann auch wirklich da reingeht und den Pilotprojekten. Noch ein Tipp für andere Menschen, die auch irgendwie schon länger mal so eine Idee haben und nicht wissen, ob sie es machen sollen oder nicht und so weiter und so fort, wie sie für sich rausfinden können, ob sie es machen sollen oder nicht.
Ich glaube, das sind schon die wichtigsten Empfehlungen. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass man man kriegt ja sehr viele Tipps und von außen Empfehlungen und das kann einen ja sehr stark beeinflussen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich darauf nicht so nicht gehört und ich glaube, es war gut, weil sonst wäre es nicht entstanden. Und ich merke das auch manchmal, wenn jetzt andere Personen mir irgendwie Ideen pitchen oder sagen, okay, ich habe die und die Idee, dann muss ich mich bremsen, das irgendwie direkt irgendwie zu zerschlagen oder sagen, okay, das funktioniert aus den und den Gründen nicht. Und vielmehr zu sehen, okay, wie stark brennt das eigentlich bei der Person drin, ne? Wie stark will sie eine Lösung finden? Weil die Lösung damals, die ich ganz am Anfang im Kopf hatte, ist ja nicht die am Ende funktioniert hat, sondern wir haben immer wieder daran gearbeitet und es lag daran, dass wir da eine Lösung finden wollten. Ja? Und dieser Wille ist, glaube ich, entscheidend. Und das muss man, glaube ich, herausfinden, wie stark ist eigentlich der Wille da, auch eine Lösung zu finden und nicht unbedingt die Lösung, die man vielleicht im ersten Moment hat. Und wenn es dann soweit ist, ist es, glaube ich, total wichtig, sich zu fokussieren. Also das sehe ich halt, habe ich auch an einer Vielzahl an Beispielen gesehen, wo man dann einfach zu breit geguckt hat, man hat das noch gemacht als Gründer, sondern sich krass zu fokussieren und viel Nein zu sagen und seinen Plan zu verfolgen, weil das ist einfach auch erstmal sehr unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Ja? Wie viele Ideen und auch Gründungen gehen vor die Hunde, weil es aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert und deswegen darf da nichts anbrennen, dass man da irgendwie an zu vielen Sachen gleichzeitig arbeitet und sich da sehr stark fokussiert.
Du bist ja auf dem Bauernhof groß geworden. Ihr wohnt jetzt auch gerade, habe ich gesehen, auf eurer Webseite in der Nähe von Potsdam auf einem sanierten Resthof. Baut da wahrscheinlich auch irgendwo dann Lebensmittel an, nehme ich mal an. Ist ja eindeutig, dass das wirklich ein Leidenschaftsthema von dir ist, von klein auf schon bis heute und nicht nur irgendein Geschäftsmodell, wo du gesagt hast, okay, hier ist eine Nische und da könnte man sich irgendwie selbst verwirklichen, weil ich damit dann irgendwie auch viel Geld verdienen kann. Ist ja beim Verein auch gar nicht so wirklich möglich. Das, was ich jetzt so auch aus dir rausgehört habe und im Verlauf des Gesprächs und auch in meiner Vorbereitung, ist vor allem auch die, was wichtig ist, um so eine Idee umzusetzen, ist, dass es für sich selber auch eine Vision ist und wirklich jetzt nicht nur was ist, um irgendwie Geld zu verdienen, sondern da wirklich der Impact ja auch eine große Rolle spielt, den man selber dann auch vollbringen möchte und die Welt irgendwie ein Stückchen besser machen möchte. Und das Ganze natürlich irgendwie dann auch noch skalieren in Form von noch viel mehr Schulen erreichen. Und wenn wir mit den Schulen fertig sind, wir warten erst gar nicht, bis wir alle Schulen erreicht haben, sondern wir fangen auch dann jetzt schon mit den Büros an und so weiter und so fort. Dass dieser Drive eigentlich nur entstehen kann oder da sein kann, wenn man das wirklich zu 100% auch lebt, dieses Thema. Und das ist ja bei dir auch voll der Fall.
Ja, und das zeichnet, glaube ich, auch viele Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer aus. Und ich kann auch nur jeden ermutigen, der das so irgendwie in sich trägt, dass er sich traut. Und es ist ein wachsender Sektor und man merkt auch, wie wichtig das ist, wie viel Unterschied wir am Ende machen zwischen der Wirtschaft, die sich sehr stark auf die profitorientierten Herausforderungen konzentriert und der Politik, die zum Teil eben nicht innovativ genug ist, um diese gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen, dass es da eben genau diese dritte Lösung braucht und wir da einen riesen Unterschied machen können. Und da hoffe ich, dass das viele, viele, viele mehr gibt, die in Zukunft auch Sozialunternehmen gründen.
Dem kann ich nur zustimmen. Und wir kommen jetzt schon so ein bisschen zum Ende und sind in der Kategorie angelangt, Fundstücke. Das ist eine neue Kategorie im Podcast, wo ich meine Gäste frage nach einem Fundstück. Das kann was sie irgendwie beeinflusst hat auf ihrer Reise mit der Idee. Das kann sein ein Buch, was sie wirklich beeinflusst hat, kann aber auch ein Zitat sein, irgendwelche Apps, die ihnen geholfen haben im Alltag, die Feuer sozusagen zu löschen, die es überall zu löschen gibt. Also es kann wirklich alles sein. Was hast du heute mitgebracht für uns? Was ist dein Fundstück?
Ja, gibt natürlich eine Menge, aber jetzt gerade so auf das Thema Sozialunternehmen bezogen, wer da auch irgendwie mal einen Einstieg haben möchte oder einen super Überblick. Also ein Buch, was mich damals als Schüler und Student, ich glaube, es war dann Student schon, sehr stark geprägt hat, ist von David Bornstein, How to Change the World. Und er hat dann halt einige Case Studies dort präsentiert, sehr spannende Persönlichkeiten, die eben noch viel, viel mehr geschafft haben als wir jetzt hier die Welt wirklich mit ihren Sozialunternehmen verändert haben. Und es ist sehr inspirierend und er hat auch, glaube ich, nochmal ein zweites Buch rausgebracht. Also das kann ich sehr empfehlen. Und was mich gerade im Moment auch sehr stark, ein Podcast, den ich gerade sehr stark höre, ist der ziemlich gut zu uns passt und, glaube ich, auch ziemlich gut zu Sozialunternehmen passt, ist von Patrick Lencioni, At the Table. Ein super Podcast, wo es eben sehr viel um das Thema Kultur geht und organisationelle Gesundheit. Ja? Also wann ist eine Organisation gesund? Und das ist was glaube ich, auch gerade für Sozialunternehmen sehr wichtig ist, aber auch für andere Unternehmen und Organisationen.
Kenne ich beides noch nicht, super spannend. Verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und falls jetzt der eine oder andere, die eine oder andere Hörer und Hörerin gesagt hat, okay, Gemüseakademie, Acker kannte ich vorher noch gar nicht, habe aber auch Kinder, die in die Schule gehen und fände das super spannend. Wie kann man am besten helfen, die Idee noch weiter oder quasi euch zu unterstützen?
Ja. Also was immer das Einfachste ist, also jeder kennt ja irgendwie Lehrerinnen und Lehrer, entweder aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis oder eben, weil sie eben selber Kinder in der Schule haben. Und darüber einfach zu erzählen und sie darauf hinzuweisen, wir sind ja jetzt nicht so eine bekannte B2C-Marke, dass da jeder schon auf uns aufmerksam geworden ist. Deswegen hilft uns das immer am meisten. Oder man kann natürlich auch, wenn man in Unternehmen ist, das anregen, für sich selber als Mitarbeiter die Ackerpause quasi zu initiieren. Und und auch natürlich suchen wir immer Förderer und Partner, wer da Kontakte hat zu Unternehmen, die auch diesem Thema Wertschätzung von Natur und Lebensmitteln sehr aufgeschlossen sind. Da sind wir natürlich auch immer sehr dankbar für Kontakte und interessante Verlinkungen.
Cool. Am besten wahrscheinlich dann über eure Webseite www.acker.co. Da kommt man zu all den verschiedenen Möglichkeiten, wie man mehr über euch noch erfahren kann, über diesen Podcast hinaus und auch euch irgendwie unterstützen kann.
Genau, und die Programme findet man auf gemüseakademie.de, ackerracker.de und ackerpause.de. Aber kannst du wahrscheinlich auch nochmal alles verlinken.
Dann verlinke ich auch nochmal alles einzeln. Und auf Instagram seid ihr wahrscheinlich auch unterwegs. Und da kann man euch auch nochmal ein bisschen verfolgen, wie es mit euch so weitergeht und auch weitergehen wird.
Super, vielen Dank.
Cool, dann danke ich dir für das Gespräch und für die Einblicke in Acker und vor allem auch, wie Acker so entstanden ist.
Cool, hat mich sehr gefreut, Tillmann.
So, das war's für diese Woche mit dem Podcast. Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus der heutigen Folge. Wir haben ja die Playlist heißt Songs und da kommen manchmal während der Folge schon Songs drauf, manchmal aber auch hinterher. Heute ist ein Tag, da kommen hinterher noch ein paar Songs drauf. Und zwar passend zum Namen des Startups von Christoph Acker, jeden Tag von UFO 361. Ich habe selber UFO 361 noch nie gehört, ist ein bisschen Autotune-lastig, aber passt auf jeden Fall vom Namen her hier gut rein. Und dann nochmal ein bisschen klassische 90er-Hip-Hop, Mitschnacker, Fettes Brot und die Fantastischen Vier, Ernten, was wir sehen, finde ich passt perfekt zur heutigen Folge. Und nochmal ein bisschen was Internationales, und zwar Let's Get Started von Maneskin, die ja vor ein paar Jahren den ESC gewonnen haben, italienische Rockband, eigentlich ganz geile Band. Und ich finde die Version von Let's Get Started von denen auf jeden Fall nochmal tanken, motivierender als die von Pink. So, das war's von dieser Woche. Also wie gesagt, wenn ihr die Playlist noch nicht folgt, dann guckt da auch mal vorbei. Und ja, hört die mal, wenn ihr ein bisschen Motivation braucht, Inspiration. Ist auf jeden Fall was dabei. Und vielleicht nimmt der ein oder andere Song euch auch nochmal wieder mit. Dann zu einer vergangenen Folge und erinnert euch an ein paar Tipps. An dieser Stelle war es das von mir und ich wünsche euch alles Gute bis zur nächsten Folge, wenn es weitergeht mit dem Gründer von Hydrophil, die so Bambuszahnbürsten und jetzt mittlerweile auch noch ganz viele andere Sachen herstellen. Und genau, bis dahin folgt dem Podcast und springt rein.